ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um Wassermangel und die Frage, wie Dürren das Land verändern. Mit Norbert Lang am Mikrofon. Staubige Äcker, niedrige Flusspegel, dieses Frühjahr ist eines der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung gewesen. Nun prognostizieren Wetterdienste eine Tendenz zu starken Hitzen im Sommer. Auch wenn es anders kommen sollte, der Klimawandel macht Dürren immer wahrscheinlicher, Wasser wird auch in unseren Breiten immer mehr zum knappen Gut. Und wenn Ressourcen knapp werden, ist der Streit vorprogrammiert. Ist der Pool im Garten noch okay? Wie viel kann Landwirtschaft und Industrie einsparen? Wie sind wir in der Vergangenheit mit Dürren umgegangen und was können wir von Regionen lernen, in denen das Wasser seit jeher knapp ist? Darum geht es heute im SWR Kulturforum. Ich begrüße dazu den Fotojournalisten Daniel Etter. Er hat in Krisenregionen wie Syrien, Afghanistan oder Somalia fotografiert und dabei auch mehrfach die Folgen von Dürren und Trockenheit dokumentiert. Herr Etter, wenn Sie eines Ihrer Fotos zu unserem Thema heute, zur Dürre, auswählen müssten, welches wäre das und warum?
Ich glaube, das Dramatischste wäre wahrscheinlich im Irak. Und zwar gab es da mal, oder es gibt es immer noch Teile davon, ein großes Marschland, das größte Sumpfgebiet Eurasiens war das mal. Das ist inzwischen auf vielleicht 25% der ehemaligen Größe zusammengeschrumpft, wegen des Klimawandels unter anderem, auch wegen anderer Probleme wie Staudämmen und so. Und da war ich mehrfach, unter anderem halt im Sommer 2022, und es ist eine so unglaubliche Hitze dort gewesen, dass man eigentlich tagsüber nicht mehr an die freie Luft gehen kann. Und in diesem eigentlich wunderschönen Gebiet sieht man dann im Hintergrund Ölfördertürme, die Flammen von Ölfeldern. Und in diesem Gebiet sind dann auch Fischer unterwegs, die versuchen aus dem brackigen, salzigen Wasser die letzten Fische rauszubekommen, weil davon ihr Leben abhängt. Und ich glaube, das Dramatischste, das absolute Horrorszenario ist da schon Wirklichkeit geworden.
Ja, das gibt zu denken. Wir bleiben noch mal kurz bei Ihnen, denn Sie sind auch so eine Art Landwirt aus Leidenschaft. Ich denke, das kann man so sagen. Nicht in Deutschland, sondern auf einem kleinen Hof in Nordspanien, wo Trockenheit auch allgegenwärtig ist. Und das war auch der Ausgangspunkt für Ihr letztes Buch, darüber, wie eben Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels gelingen kann. Und da würde mich erstmal interessieren, wie prägt die Dürre das Leben der Menschen vor Ort bei Ihnen in Spanien?
Wir haben etwas sehr Paradoxes. Wir hatten in den vergangenen Monaten so viel Regen wie noch nie, glaube ich. Im März 4-mal so viel wie im Durchschnitt. Aber davor, seit 2019, hatten wir eigentlich durchgängig zu wenig Regen. Das heißt, ich hatte so einen kleinen Fluss, der bei mir ganz in der Nähe vom Haus ist, der ausgetrocknet ist. Meine Tomaten sind an den Sträuchern verdorrt. Das ist eigentlich eine wasserreiche Gegend in Spanien, die wirklich, wo man gemerkt hat, da geht das Wasser verloren. Und also mich persönlich, ich bin jeden Morgen in Sorgen aufgewacht, wenn ich wieder rausgeschaut habe und einen klaren blauen Himmel gesehen habe. Und dann schaue ich meistens nach Osten. Da ist so ein kleiner Bergkamm. Und wenn dann mal Wolken kommen, die kommen vom Atlantik aus dem Osten, sind die oft dann an diesem Bergkamm hängen geblieben. Und es hat bei uns einfach nicht geregnet. Und das schlägt sich einfach wirklich auf die Stimmung nieder. Ich habe letztens mit einer Nachbarin gesprochen, die deshalb jetzt umgezogen ist in einen noch regenreicheren Teil Spaniens, weil es sie einfach so betroffen hat, dass es dort so dürr geworden ist, so trocken geworden ist. Und die große Sorge für uns war dann halt die ganze Zeit, da ging es in den Gruppenchats des Tales, der Gegend dort, ging es die ganze Zeit um die Gefahr durch Waldbrand. Das haben wir jetzt erstmal abgewandt, die vergangenen Jahre zum Glück bei uns, aber das ist immer eine große Sorge, die dann in so Situationen dabei mitschwingt. Und das ist eine große Erleichterung gewesen, dass es jetzt wieder so viel geregnet hat, aber es hat dann auch wieder zu viel geregnet beinahe. Das war wunderschön mit anzusehen, weil der Fluss wieder zum, ich weiß nicht, ob er zum Leben erwacht ist, aber zumindest wieder Wasser geführt hat, weil es wieder Wasserfälle gab, die ich vorher noch nie gesehen hatte, kleine Bachläufe, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und es ist einfach eine Beruhigung zu sehen, wie das Wasser dann wiederkommt. Und es hat zwar extrem viel geregnet, glücklicherweise gab es keine Überschwemmungen, aber es ist halt in das andere extrem umgeschwungen.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Klärung, also wir erreichen Sie ja jetzt gerade in Köln, Sie sind nicht das ganze Jahr dort und Sie sind eben auch Landwirt, sagen wir mal nur zum Teil. Also vielleicht können Sie das mal kurz aufklären.
Genau, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe noch Familie hier, ja. In Köln unter anderem, wo ich gerade bin. Mhm. Dieses Haus in Spanien, diesen kleinen Hof, habe ich vor rund 10 Jahren gekauft und habe dann angefangen, dort anzubauen immer mehr. Am Anfang nur Tomaten und dann wurde es halt immer größer. Inzwischen habe ich einen kleinen Olivenhain und Wein angebaut mit ein paar hundert Bäumen und ein paar hundert Reben. Das ist kein professionelles Unterfangen. Ich habe jetzt keine großen Ambitionen davon, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern ich habe das einfach aus Leidenschaft gemacht, weil ich in meiner Arbeit als Fotojournalist bin ich meistens unterwegs. Das heißt, ich habe dazwischen oft lange Strecken, wo ich dann zu Hause bin und dann habe ich mir sozusagen ein Hobby gesucht und die Leidenschaft dafür entdeckt, für das Landwirt sein.
Okay, da kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Jetzt aber zu Herrn Rüdiger Glaser, unserem zweiten Gast. Er ist Geograf an der Uni Freiburg und forscht unter anderem zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Natur und Mensch. Herr Glaser, wenn Sie diese Beschreibungen aus Spanien hören, droht uns da hier irgendwann auch eine ähnliche Situation, zumindest eben langfristig, jetzt nicht auf die frischen, neu gesehenen Wasserläufe bezogen?
Ja, also wir haben ja auch hier in Mitteleuropa eine Zuschärfung im Rahmen des Klimawandels. Das heißt, wir hatten gerade die letzten Jahre 2018, 19, 20 extreme Dürren, Trockenheit, wie wir es noch nie gehabt haben. Dazu mit den hohen Temperaturen das, was ich jetzt auch als Hitzedürre bezeichne, also ein neuer Typ von Hitze und Dürre, die Kombination von beidem. Dann 2021, so ganz ähnlich, wie es der Kollege gerade beschrieben hat, diese Zuschärfung mit extrem viel Wasser und der Ahrtal-Katastrophe. 2022, 2023 dann wieder Hitze und Dürre und 2024 wurde dann auch das regenreichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, zumindest der amtlichen Aufzeichnungen 1881. Und jetzt hier 2025, gerade angefangen, auch wie anmoderiert, zunächst sehr trocken, jetzt die letzten Tage wieder übermäßig viel Regen, Unwetter und ein noch offener Ausgang, was der Rest des Jahres bringen wird. Also wir stehen auch so in dieser Ambivalenz von Temperaturzunahme, Trockenheit, Dürre, aber dann auch wieder genau das Gegenteil von viel zu viel Regen und extremen Niederschlagsmengen, die so noch nicht vorkamen, obwohl wir in einem anderen Klimaregime leben. Ja, Spanien ist ja nun mediterranes Klima mit ausgeprägter Saisonalität, also sprich Winterregengebiet und Sommertrockenheit, während wir jetzt hier in Mitteleuropa eigentlich eher ausgeglichenere Verhältnisse haben, das heißt Niederschläge das ganze Jahr über und auch natürlich nicht die Zuschärfung von Temperaturen. Aber wir sehen natürlich eine ähnliche Typsituation. Manche sprechen auch schon von einer Mediterranisierung des mitteleuropäischen Klimas, weil sich auch die Niederschläge ein bisschen zuschärfen. Die Winterniederschläge haben zugenommen die letzten 30, 40 Jahre. Dagegen nehmen die Sommerniederschläge leicht ab. Wenn wir Sommerniederschläge haben, dann fallen die sehr häufig auch als extreme Unwetter. Braunsbach, Ahrtal hatte ich schon erwähnt, das sind so die Protagonisten dazu.
Mit dabei ist heute auch die Hydrologin Professor Petra Döll von der Universität Frankfurt. Jetzt hat Herr Glaser, Frau Döll, gerade gesagt, was der Rest des Jahres eben bringen wird. Nun gibt es ja aber auch diese aktuellen Wettermodelle, die einen sehr trockenen Sommer voraussagen. Was halten Sie von diesen Prognosen? Wie wird der Sommer?
Bevor ich auf diese Frage antworte, würde ich gerne noch mal darauf zurückgehen, was ist eigentlich Dürre im Vergleich zu Wasserknappheit? Hm. Weil dieses Bild, was nachdem Sie Herrn Etter gefragt haben, das in Irak, das ist eher eine Wasserknappheit, die eben vom Menschen vor allem ausgelöst wurde. Und da meine ich jetzt nicht Klimawandel, sondern da meine ich, dass zum Beispiel diese Marschengebiete tatsächlich trainiert worden sind, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen. Und überhaupt wird im Irak sehr viel Wasser genutzt, ja schon Jahrtausende lang für die Bewässerung. Und das hat auch dazu geführt, dass eben eine Austrocknung der Landschaft und der Grundwasserleiter passiert aufgrund der Wasserentnahmen und sonstige Aktivitäten vom Menschen. Während jetzt Dürre, das ist das, was Herr Etter auch dann für Spanien beschrieben hat, ist eben etwas, was klimatisch bedingt ein ungewöhnlich trockener Zeitraum ist. Weniger Wasser als normal. Das ist die klassische Definition von Dürre. dass dann wiederum vielleicht auch weniger Wasser da ist, als gebraucht wird vom Mensch oder vom Ökosystem, ist dann noch ein zweiter Aspekt. Also tatsächlich, worüber Sie jetzt gerne reden wollen, ist eben tatsächlich, es ist eben vielleicht ein wasserreiches Gebiet, wie dem Gebiet, wo Herr Etter in Spanien wohnt, aber eben gerade eben haben wir ungewöhnliche trockene Verhältnisse für einen ganz kurzen Zeitraum.
Mhm. Okay, und der Sommer, was sagen Sie dazu?
Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich ja keine Vorhersagen mache. Was wir wissen ist, dass eben diese saisonalen Vorhersagen, die etwa 6 bis 7 Monate vorhersagen, eigentlich immer nach dem ersten Monat unglaublich an Aussagefähigkeit verlieren. Das heißt also, ich denke, kann man sich kaum drauf verlassen, was in diesem Sommer passieren wird.
Aber Herr Glaser, ne, das hat man ja dann doch mehrfach als Schlagzeile gelesen, es droht ein Hitzesommer. Was halten Sie davon?
Wie es die Kollegin gesagt hat, ist in der Tat so, die Wettervorhersage, also die nächsten 3 bis 5 Tage, die sind super genau, hohe Trefferquote. Aber was jetzt im Sommer passiert oder vielleicht auch nächstes Jahr im Sommer oder im Frühjahr, das ist tatsächlich viel schwieriger zu fassen. Und der Hintergrund ist, dass diese Situation, die Wettersituation, die aktuelle Situation vor Ort bestimmt wird von der Abfolge von Hoch- und Tiefdrucksystemen. Und die sieht man, die hat man eben im Blick durch die Messungen und durch Satellitenbilder. Wenn man aber mittelfristig denkt, dann kann so ein Track von einem Tiefsystem, gerade weil Europa auch so fein differenziert ist, wir sind ja ein Kontinent mit sehr vielen Küstenlandschaften, mit sehr unterschiedlich verlaufenden Höhenzügen, die Pyrenäen anders als die Alpen zum Beispiel. Und da ist es halt sehr schwer zu sagen, was wird es genau im August für ein Hochdrucksystem wetterbestimmend werden oder wo entlang verlaufen denn jetzt die Tiefausläufer, die dann wieder Regen bringen. Und diese Unschärfe ist leider etwas, was trotz aller Modelltechnik und Rechenleistung, die ja sehr gut geworden sind, die Jahrzehnte über, eben nicht in den Griff zu bekommen ist. Es bleibt eine Unschärfe. Klar, man hat so diese Erfahrungswerte, die man gerne nutzt. Und es gibt natürlich eine Signifikanz, die man ausdrücken kann. Aber es ist unscharf. Also ich könnte es auch nicht definitiv sagen. Klar, die Medien steigen da gerne ein. Das sah ja auch erstmal so aus. Man hat es ja, wie Sie es schön anmoderiert haben, auch tatsächlich gesehen. Die Trockenheit, die Risse am Boden. Die ersten einjährigen Pflanzen wurden schon leicht welk. Oder wer selber zu Hause gießt, auf dem Balkon oder im Garten, hat das ja auch gespürt. Man musste schon wieder anfangen zu gießen, schon sehr früh im Jahr. Schönwetterperiode macht natürlich auch glücklich, weil viel Sonne Anfang des Jahres, nach gerade auch dem Regenjahr, hat uns stimmungsmäßig auch wieder positiv abgeholt. Aber jetzt ist es halt erstmal stark unterbrochen. Das war ja auch vor 2 Wochen schon so eine Regenphase von fast einer Woche. Und zum Glück, das ist dann der Spruch, der dann kommt, ja, ärgerlich, aber die Natur braucht es natürlich.
Mhm. Herr Etter, jetzt gerade so, ne, mit Blick auf die nächsten Regenfälle oder eben aktuell die Regenfälle, ja gerade auch vor allem im Süden, aber grundsätzlich auch in Deutschland. Was denken die Landwirte denn dann nach so einer Trockenphase? Was ist dann der erste Gedanke?
Ich habe gemerkt, wie ich selbst sehr wetterfühlig werde, dass meine Stimmung extrem vom Wetter abhängt. Und zwar genau gegenteilig von dem, was der Herr Glaser gerade beschrieben hat. Wenn es halt lange trocken ist und wenn die Sonne lange scheint, dann fange ich mir an, Sorgen zu machen. Und Landwirtschaft braucht eine gewisse Planbarkeit. Das heißt, sie müssen in der Wachstumsphase, muss Regen fallen. Wenn sie ernten wollen, muss möglichst kein Regen fallen, weil sie dann nicht auf die Felder kommen.
Das meinte ich auch ein bisschen, genau. Mhm.
Genau, das heißt, das ist, wenn man sich jetzt irgendwie so einen durchschnittlichen Regenfall übers Jahr anschaut, dann ist es vielleicht gar nicht so anders als in den Jahren zuvor. Aber diese extremen Schwankungen und die Vorhersagbarkeit ist halt gefühlt für mich, aber ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, die genau das sagen, dass es halt eine größere Variabilität gibt und man viel weniger planen kann, was ein enormes Problem ist. Also ich habe mit Landwirten im vergangenen Jahr geredet, wo es dann so viel geregnet hat. Die haben sich darüber Sorgen gemacht, dass dieser Regen nicht aufhört und dass der Weizen auf den Feldern, die Weizenkörner auf den Feldern schon wieder sprießen und dadurch wertlos werden praktisch. Also das ist ein komplexes Zusammenspiel aus Wetter und Pflanzenwachstum. Und all das braucht Planbarkeit. Das heißt, diese Wetterkapriolen, die wir zunehmend sehen, die sind ein enormes Problem. Und ich glaube, wir tun das so ein bisschen ab, weil wir denken, ja, die Natur braucht das. Und dann ist es gut, dass es regnet. Aber es ist halt nicht immer gut, dass es regnet. Es muss auch zur richtigen Zeit regnen und so. Mhm. Und ich habe mich gerade ein bisschen mit Kaffee angefangen, mit Kaffee zu beschäftigen. Und Kaffee ist sehr wetterfühlig. Also vor allem Arabica, die Bohne, die wir am liebsten konsumieren zumindest, die ist sehr wetterfühlig. Und in den vergangenen 4 Jahren, glaube ich, hat sich der Preis vervierfacht, halt wegen solcher Kapriolen, das heißt vor allem wegen solcher Schwankungen auch. Und ich glaube, so der Kaffeepreis, der jetzt, wie gesagt, in den vergangenen Jahren explodiert ist, ist so ein bisschen ein Gradmesser dafür, wie es auch bei anderen Pflanzen in Zukunft werden wird. Wir laufen da langsam, aber sicher in Problem bei unserer Nahrungsmittelversorgung.
Was in anderen Ländern, die ein mehr regelmäßige Regen- und Trockenzeit haben als wir, die eben deswegen traditionell planbarer waren, für die gibt es eben auf jeden Fall die Schwierigkeit, dass durch den Klimawandel sich eben die Zeiten ändern, in denen eben normalerweise der Regen kommt. Das ist eine große Problematik des Klimawandels.
Mhm. Und Frau Döll, wie ist es denn jetzt gerade mit unseren Wasserressourcen? Natürlich ist jetzt der Wasserstand gewissermaßen recht niedrig durch den ausbleibenden Regen im Frühling. Wie lange dauert es denn, bis sich der Boden und eben das Wasser in der Erde wieder sozusagen auf Normalzustand regeneriert?
Ich würde sagen, es ist eher auch noch so, dass eben die Grundwasserleiter, gerade ein bisschen tiefere, auch noch gar nicht runtergefallen sind, ne? Weil die eben sehr verzögert auch auf die Niederschläge reagieren. Also als erstes fehlt der Regen, dann fehlt das Wasser im Boden, dann fehlt das Wasser im Grundwasser.
Mit was für einer zeitlichen Abfolge, wie stellt man sich das am besten vor?
Also es gibt ja diesen Bodenwasserdürremonitor des Umweltforschungszentrums. Und die machen immer einen Unterschied, was die gerechneten, das sind gerechnete Werte, die gerechneten Bodenfeuchten in den oberen 25 Metern und dann im Unterboden bis auf 2 Meter. Und man hat in den letzten Jahren, mit den Trockenjahren, die wir eben hatten, gesehen, dass der Oberboden eben innerhalb weniger Wochen, würde ich sagen, auf den Niederschlag reagiert. Aber der Unterboden, das kann sich um Monate verzögern und das Grundwasser dann auch.
Das heißt, wir haben vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr eben wirklich ein Problem, dessen Ausmaße wir auch dann erst wirklich sehen?
Genau, im Grundwasser zumindest. Das dauert immer sehr lange. Im Grundwasser ist auf der anderen Seite aber auch sehr, sagen wir mal, abgemildert, ne? Die Variabilität im Grundwasser, die Wasserstände schwanken natürlich nicht so stark, weil das alles eben abgemildert ist durch diese langen Zeiträume, in denen das dann reagiert.
Herr Glaser, wie sehr kann Trockenheit denn Böden vielleicht auch sogar unwiederbringlich unfruchtbar machen? Also vielleicht, ja, man könnte vielleicht sagen, kaputt machen. Geht das in Deutschland?
Also bisher haben wir dieses Phänomen noch nicht. Das muss man natürlich jetzt sehr differenziert betrachten. Ja. Fakt ist, dass natürlich durch das Fehlen von Niederschlägen zunächst einmal der Oberboden, die obersten 10, 20 Zentimeter nicht mehr durchfeuchtet werden. Natürlich reagiert ein Boden, das ist ja ein organisches Gefüge, sofort darauf. Die Bodenfeuchte nimmt ab. Es gibt Schrumpfungsprozesse, bestimmte bodenbildende Prozesse laufen dann nicht mehr so ab, wie sie sonst ablaufen würden. Das ist aber in einer gewissen Schwankungsbreite eigentlich auch natürlich. Ja, also wir haben, was vielleicht auch zu den Ergänzungen von dem Kollegen vorhin, immer 2 Grenzen. Die Trockenheit, das zu wenig an Wasser und das zu viel an Wasser in Mitteleuropa. Und das hat schon immer auch das System mitbestimmt und mitgeprägt. Und die Regenerationsfähigkeit von Umwelt ist sehr hoch. Ja, das ist natürlich zum Glück auch ein Fakt. Aber natürlich dauerhafte, immer wiederkehrende, zu viel, zu wenig Situationen verändern einen Bodentyp zum Beispiel. Ja, die sind ja auch nicht einmal geschaffen worden und dann für alle Zeiten immer im gleichen System. Also eine Braunerde kann sich zu einer Parabraunerde entwickeln. Durch ständige Niederschläge kann aus einer Braunerde ein Pozzol werden. Es sind verschiedene Bodentypen in verschiedenen Horizonten mit verschiedenen Bodenprozessgefügen. Das ist das eine. Im Moment haben wir das noch nicht. Gleichwohl haben wir durch die Dürren und Trockenheit der letzten Jahre, also 2018 fortfolgende, auch massive Veränderungen der Bodenstruktur gesehen. Und wir haben vor allen Dingen natürlich auch Ernteeinbußen. Und wenn Sie das nochmal rekapitulieren, das sind dann Ernteeinbußen in der Größenordnung von 20-30% bis hin zu 50%, je nachdem, welchen Bodentyp man eben hat. Ob das mehr ein sandiger Boden ist, dann reagiert die Wasserversorgung sehr viel schneller. Oder ob es ein lehmiger Boden ist, der eine bessere Wasserhaltefähigkeit. Aber wir haben diese Ertragseinbußen und das sind Milliardenschäden, um die dann eben auch gerungen wird. Und das ist auch hier in Mitteleuropa der Fall. Nicht nur in fernen Ländern, wo das natürlich noch sensibler ist oder wo wir an Grenzertragsstandorten dann eine deutliche Zuschärfung haben. Aber die letzten Jahre haben diese Probleme gezeigt und nicht nur die Landwirtschaft insgesamt, sondern auch die Forstwirtschaft ist sehr stark betroffen. Also unsere Wälder sind definitiv auch durch diese Dürren massiv unter Druck gekommen. Absterbende Bäume, ganze Waldbereiche, die dann sehr sensibel geworden bin gegenüber dem Befall von Borkenkäfern. Dann kommt noch der Druck durch Orkane und Stürme dazu. All das zeigt, dass wir halt auch sensibel geworden sind, vulnerabel gegenüber dem Klimawandel. Und das hat in dieser Dimension halt vorher gefehlt. Und die Frau Kollegin hat es ja auch schon gesagt gehabt, dass mittlerweile auch die Wasserwirtschaft unter Druck ist. Wir befragen unseren Projekten viele Betriebe, auch die Wasserwirtschaft, auch natürlich Forstbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, wie sie den Klimawandel wahrnehmen bei uns hier in Mitteleuropa, wie sie sich anpassen, wie sie damit umgehen. Und das sind eben einige dieser Facetten, die ich hier kurz umrissen habe. Mhm. Es ist da, es ist spürbar, es ist sichtbar, es ist manifest in der Ertragsausgestaltung, im Baumringzuwachs erkennbar und natürlich auch im Defizit von den Grundwässern. Es haben also einige Wasserprovider ganz klar gesagt, dass wir seit 20 Jahren defizitär sind. Wobei natürlich da, völlig richtig, wie es die Frau Döll auch gesagt hat, immer berücksichtigen müssen, dass auch die Wasserentnahme, das Wassermanagement natürlich eine große Rolle spielt.
Ja, sichtbar ist so ein interessantes Stichwort. Da bin ich jetzt bei der Recherche auf diese sogenannten Hungersteine gekommen. Also eben Wasserstandsmarkierungen, die man erst bei Niedrigwasser sehen und lesen kann. Da stehen zum Beispiel dann Sätze wie, wenn du mich siehst, dann weine. Und aktuell war ja unter anderem der Bodensee auf einem historischen Tiefstand. Donau, Main führten wenig Wasser. Frau Döll, welche Folgen haben diese niedrigen Pegel insgesamt für das gesamte Wassersystem, für unseren Wasserhaushalt?
Also die haben natürlich einen großen Einfluss auf die Lebewesen, die im Wasser leben. Weil die sind ja eben auch dann gegebenenfalls an mehr Wasser gewöhnt zu einer bestimmten Jahreszeit. Wenn man aber jetzt dann eben Dürre hat, also ungewöhnlich wenig Wasser zu dieser Jahreszeit, dann stört es natürlich den Lebensraum von den Fischen und anderen Tierchen, die im Wasser leben. Gut, und dann sind natürlich die Auswirkungen die, dass auch eben dann, was der Mensch mit dem Wasser machen möchte, ne? Also Schifffahrt, Wasserkraftgewinn und so weiter natürlich geringer ist. Was auch noch passieren kann, ist, normalerweise ist in unseren feuchten Gebieten, wie wir dies in Deutschland sind, fließt Wasser im Wasserkreislauf in den Boden, ins Grundwasser und dann vom Grundwasser in die Flüsse und eben gerade zu Trockenzeiten im Sommer ist das Grundwasser dann eine wichtige Quelle für die Oberflächengewässer. Hm. In Trockenzeiten kann das aber dann passieren, dass die Grundwasserneubildung so gering ist, dass die Flüsse anfangen, Wasser in das Grundwasser zu speisen, weil die zum Beispiel noch aus, sagen wir mal, der Schweiz Wasser bekommen, wenn wir jetzt meinetwegen an Rhein denken. Und dadurch, durch diese Umkehrung der Fließbewegung zwischen Oberflächenwasser, Fluss also oder auch See und Grundwasser, können zum Beispiel auch Schadstoffe, die ja mehr im Oberflächenwasser sind, aus der Kläranlage rauskommen, ins Grundwasser gelangen.
Also wenn man Ihnen so allen zuhört, dann hat man immer stärker diesen Gedanken, wow, da hängen sehr, sehr viele Lebensbereiche eben dran, wenn es Dürren gibt, wenn es wenig regnet. Herr Etter, wenn Sie so aus der Vogelperspektive mal draufschauen, welche Themen werden Ihrer Meinung nach auch öfter übersehen, wenn es um Dürrefolgen geht?
Ja, das wird halt durch so eine Wetterlinse tatsächlich betrachtet, wie wir das beschrieben haben. Aber das ist, was jetzt die Kolleginnen und ich auch beschrieben haben, da hängt ja eine riesige Kaskade an Dingen dran. Wir schauen raus und das Wetter ist gut und es regnet ein bisschen zu wenig und dann Leute denken, ja, es muss mehr regnen. Aber was das bedeutet, das ist einfach die Grundlage unserer Lebensmittelversorgung ist, dass es irgendwie planbar regnet, dass es nicht zu heiß ist. Das wird so ein bisschen zur Seite geschoben oder nicht wirklich anerkannt, habe ich oft das Problem, weil man irgendwie überhaupt über Klimawandel sehr abstrakt redet. Das ist irgendwie so ein abstraktes Problem, was wir irgendwie lösen müssen. Aber das ist ja ganz konkret, das wirkt sich ja ganz konkret jetzt schon auf unsere Lebensrealitäten aus. Und wir sehen das, wenn wir in den Supermarkt gehen und der Kaffee da teurer geworden ist oder das Olivenöl teurer geworden ist oder die Orangen teurer geworden sind. Das ist ein konkreter Zusammenhang zu dem wenigeren Regen, den wir haben, oder diesen höheren Extremen, die wir sehen. Und ich glaube, was für eine enorme, massive Rolle das in unserem Alltag spielt jetzt schon und in Zukunft spielen wird, das wird so ein bisschen zur Seite geschoben. Ich meine, wenn man sich so Online-Kommentare ansieht, dann heißt es immer, ja, das war früher auch schon mal so und warmes Wetter finde ich super und dann muss ich weniger heizen. Aber unsere gesamte Lebensmittelversorgung basiert auf Pflanzen, die gewisse Temperaturen, die gewisse Wassermengen brauchen. Das heißt, wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir ein Problem. Und das setzt sich fort. Und das momentan ist es halt, wie gesagt, nur so, dass wir höhere Preise sehen im Supermarkt. Aber irgendwann, und das, ich fürchte, dass es jetzt nicht allzu ferne Zukunft ist, heißt das auch konkrete Knappheit. Und das betrifft natürlich erstmal Länder, die eh nicht besonders privilegiert sind. Also ich war in Somalia unterwegs. Da gab es auch eine lange Dürrezeit. Da war ich in so einem Camp mitten im Nirgendwo in praktisch einer Steppenlandschaft. Da gab es irgendwie so eine Plastikplane, wo die Wasser drin gesammelt haben, wo irgendwie noch 10 Zentimeter Wasser drin waren. Wenn die Leute da Wasser bekommen wollen, dann müssen sie LKWs rufen. Die brauchen Tage teilweise, um da hinzukommen, geschweige denn, dass sie das Geld überhaupt nicht dafür haben. So Länder trifft es natürlich viel eher, viel früher als wir, die das noch abpuffern können für Jahre. Und es gibt sicherlich Lösungen, technische Lösungen. Es gibt vielleicht gentechnisch irgendwelche Lösungen, wie man das herauszögern kann. Aber die kommen auch irgendwann an ihr Ende. Pflanzenwachstum, das ist Biologie, das sind Proteine. Über 40 Grad wächst halt einfach nichts mehr. Da kann man so viel Gentechnik und so viel Innovation machen, wie man will. Da wächst dann einfach irgendwann nichts mehr. Und das ist das zentrale Problem, was wir, glaube ich, in den kommenden Dekaden massiv spüren werden und das wir nicht wirklich anerkennen.
Die Ausgangsfrage war ja auch, warum wir das vielleicht Regen oder überhaupt das Wasserthema nicht so wertschätzen oder nicht so fokussieren, wie man es eigentlich machen müsste, wie Sie es auch sehr schön umrissen haben. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass wir eine äußerst elaborierte Wasserversorgung haben in Deutschland. Ja, wir machen eigentlich den Wasserhahn auf und bekommen überall nahezu ohne Grenzen Trinkwasserqualität. Und daran sind wir natürlich gewohnt, nicht? Wir haben eine Poolposition, die weltweit gesehen auch wirklich einmalig ist, was die Wasserqualität und die Verfügbarkeit angeht. Wir sehen nicht den technischen Aufwand, der betrieben wird. Die meisten wissen zum Beispiel nicht, dass eben 5 Millionen Menschen allein in Baden-Württemberg am Wassertropf von dem vorhin schon erwähnten Bodensee hängen. Und dass natürlich das alles mit sehr viel Aufwand gemacht wird, mit Pipelines, mit Pumpen, mit Filtertechnik, mit Wasserbehandlung, mit Wasseraufbereitung. Und wir zahlen zunächst mal pekuniär, geldmäßig einen relativ geringen Preis. Und deshalb können wir es halt auch erlauben, am Tag 120 Liter pro Person zu verbrauchen.
Das ändert sich?
Das wird sich mit Sicherheit ändern, weil Pricing, also die Preisgestaltung, ist eine Möglichkeit, um den Wasserverbrauch zu regulieren. Das wird diskutiert, ist natürlich alles andere als allzu populär. Aber tatsächlich, wenn man auch die neue Wasserstrategie der Bundesregierung sieht und liest, das war noch die alte vom letzten Jahr, dann sieht man, dass in die Richtung auch gedacht wird. Und wir verballern ja sehr viel Wasser für Dinge, die, sagen wir mal, nicht zwingend zum Lebenserhalt notwendig sind. Ob das jetzt nun Spaßbäder sind oder die schon vorhin erwähnten Pools oder ob das jetzt die Befeuerung von Schneekanonen im Winter ist, um die Wintersaison so ein bisschen zu verlängern. Alles verständlich im gewissen Umfange und nachvollziehbar, aber es zeigt halt noch nicht auf, dass wir in manchen Dingen an die Grenze ranschiften. Und das andere ist auch so ein psychologisches Phänomen. Nach wie vor gilt bei uns Regen als schlechtes Wetter. Ja, wir haben zum Beispiel in den Hitzejahren 2018 auch ganz bewusst die Social Media analysiert. Ein Kollege von mir, Raphael Hologo, hat darüber auch promoviert. Und wir haben tausende von Tweets abgesaugt und haben die uns vorgenommen. Und da sind überwiegend, also mit einer Dominanz, die schon erschreckend ist, solche Hinweise wie, oh cool, die 3 Bs, Barbecue, Biergarten, Badesee, toll, das ist ja Wetter wie im Mediterran, wie an den Küsten, da wir brauchen gar nicht mehr wegfahren. Das wurde gefeiert und es wurde auch noch gefeiert, als schon die entsprechenden Warnungen durch die Medien gingen. Und da muss ich, glaube ich, auch eine Einstellung ändern. Auf der einen Seite diese elaborierte Wasserversorgung, ubiquitär, quasi grenzenlos, so scheint es zumindest. Auf der anderen Seite aber auch die Einstellung zum Wetter. Und wie ja vorhin auch schön umschrieben von Herrn Etter, gerade Landwirtschaft braucht ein Zusammenspiel von Temperatur, Niederschlag, trockeneren Phasen, auch Kälte, auch Frostreize zum Beispiel, braucht auch ein Wintergetreide, um fruchten zu können und so weiter. Und diese Dinge sind halt nicht so sehr bekannt. Das ist einfach auch so ein bisschen eine Frage von Wahrnehmung und der tatsächlich existierenden Wasserversorgung bei uns.
Frau Döll, wer müsste mehr Wasser sparen?
Also die Prognosen für Deutschland sagen eigentlich voraus, dass wir sowohl im Haushaltswasserverbrauch, also was wir so kennen als Trinkwasserversorgung, und auch im Industriewasserverbrauch keine großen Änderungen in Zukunft haben werden. Wir haben ja kein großes Bevölkerungswachstum, die Industrie nimmt auch eher ab. In Deutschland ist jetzt von der Wassernutzungsfrage die große Frage, wie viel mehr wird bewässert? Weil es hieß ja immer, Landwirtschaft muss wissen, dass da Regen kommt oder auch nicht und braucht zum richtigen Zeitpunkt. Zumindest bei zu wenig Regen kann man ja natürlich zu dem Schritt gehen und bewässern, wie das ja in Spanien und in allen semiariden Gebieten dieser Welt der Fall ist. Und zumindest, sagen wir, Obstbauern, Erdbeerbauern oder so, die haben ja angefangen, schon jetzt Bewässerungsinfrastruktur zu bauen. Und die Frage wird sein, einerseits sind jetzt eben zusätzliche Bewässerungswasserentnahmen genehmigungsfähig. Damit werden sich die Wasserwirtschaftsämter oder eben die unteren Wasserbehörden beschäftigen müssen. Also die Frage ist eben, wie kann man die Landwirtschaft, die Produktion absichern, ohne jetzt eben, wie es in den meisten, in vielen anderen Ländern ist, ohne dass jetzt ein größerer Anteil der Wasserentnahmen zur Bewässerung verwendet wird. Weil Deutschland ist sehr ungewöhnlich im Vergleich zum Mittelmeerraum, aber auch USA, China, Indien, dass wir eben einen vernachlässigbaren Teil eigentlich unserer Wasserentnahmen in die Bewässerung stecken. Und mit dem Klimawandel und vor allem den trockeneren Sommern wird sich das eventuell ändern.
Stellt sich die Frage, ja.
Aber das weiß man nicht genau, weil, was ich vielleicht beitragen könnte, was ich interessant fand, wir haben mal eine Modellierung gemacht, ob jetzt Landwirte im Südharz, also südlich des Harzes, die so im Regenschatten sind, eventuell bei trockenem und heißerem Wetter in Zukunft Winterweizen unter Bewässerung anbauen würden, um Ertragsverluste zu verhindern. Und interessanterweise, zumindest bei dem Ertragsmodell, war das dann so, dass die erhöhten CO2-Emissionen selbst bei verringerter Wasserverfügbarkeit eben die Erträge direkt nach oben gingen. Das ist jetzt ein Modell natürlich, ne? Aber es wird jetzt nicht so sein, dass sämtliche Landwirte darauf reagieren müssen mit Bewässerung. Aber das ist, weil Sie mich ja gefragt haben, da müssen wir schauen, dass Wasser gespart wird. Dass jeder dann zu Hause in den Sommern Wasser sparen muss, auch im Haushalt oder im Garten, das ist auch klar. Weil was wir in Zukunft ja haben, ist nicht weniger Regen in Deutschland übers Jahr gemittelt. Wir haben wahrscheinlich weniger erneuerbare Wasserressourcen, weil durch die erhöhten Temperaturen eben die Verdunstung hochgehen wird. Das heißt eben, die Wasserressourcen, die dann in den Boden gehen, ins Grundwasser, die werden etwas geringer sein. Aber mehr im Winter im Vergleich zu heute und eben weniger im Sommer. Und ich glaube, das wird dann eben, und war ja schon in den vergangenen Sommern 2018 bis 2021, das Problem.
Aber Herr Etter, wie kann Landwirtschaft denn angesichts dieser, ich sag jetzt mal, extremeren Phasen von einerseits Trockenheit und andererseits eben dann manchmal auch Hochwassern funktionieren und zwar eben auch wassersparend funktionieren?
Ich muss vielleicht noch gerade sagen, ich habe nicht nur selber angebaut und mich selber mit Landwirtschaft beschäftigt, sondern ich habe auch ein Buch darüber geschrieben und bin dafür durch Europa gereist und habe mich genau dieser Frage gewidmet. Was ich gelernt habe, zum einen, dass es oft alte Techniken sind, auf die wir wieder zurückgreifen müssen. Die Landwirtschaft hatte in den vergangenen Jahrzehnten einen Überfluss an günstiger Energie, an guten Konditionen, an planbarem Wetter. Und die konnte einfach Inputs, nennt man das in der Landwirtschaft, also Energie von außen, Dünger von außen, Wasser von außen reinbringen, um hohe Erträge zu produzieren. Und das ist so ein bisschen in Frage gestellt gerade. Früher war das nicht so. Man musste einfach darauf zurückgreifen, was da war. Ein Beispiel dafür ist in Spanien, in der Nähe von Murcia war ich, da wurde früher Trockenfeldbau betrieben. Das heißt, da wurden Sachen angebaut, die durch den Winterregen dort wachsen konnten. Das waren Zitrusfrüchte, das waren Weizen vor allem. Das war's. Spanien hat aber sehr mildes Klima, auch im Winter. Das heißt, irgendwann haben die gemerkt, okay, hier könnten wir auch Gemüse anbauen im Winter, das in nördlicheren Teilen Europas nicht gibt. Wir brauchen nur Wasser. Also wurde dahin ein Kanal gebaut und wurde in die Gegend um Murcia wurde einfach Wasser transportiert. Da kommt jetzt viel unseres Gemüses im Winter her, weil halt beides gegeben ist. Und jetzt auf einmal merkt man, okay, das Wasser ist aber auch nicht so sicher. Das heißt, wir haben halt auch hier ein Problem, Gemüse anzubauen. Was dann da passiert, was Bauern jetzt machen, genau die Techniken, die damals im Trockenfeldbau eingesetzt wurden, wieder einzusetzen. Das heißt beispielsweise, wenn man anbaut, dass man sich an den Konturen der Berge, an den Konturen der Hügel ausrichtet, damit nicht so viel Wasser abläuft, dass man kleine Dämme anlegt, kleine Teiche anlegt, dass wenn es einmal regnet, dass das Wasser zurückgehalten wird und dann später genutzt werden kann. Dass man beispielsweise, es gibt Versuche, die sind noch relativ früh, Weizen anzubauen, der tiefer wurzelt. Das kann man auch mit gewissen Düngemitteln machen, dass der Weizen tiefer wurzelt und dadurch resilienter wird, wenn es mal eine Trockenperiode gibt. Aber die Maßgabe ist im Prinzip zu sagen, man braucht weniger Inputs, weniger Energie von außen und muss mehr mit dem klarkommen, was man dort vorfindet. Es gibt einige Strategien auch, die tatsächlich sehr gut funktionieren. Wie gesagt, ich habe mich mit Kaffee beschäftigt gerade. Da gibt es die Technik des Mulchens. Das heißt, man bringt organisches Material auf den Feldern aus, um die Verdunstung niedrig zu halten. Und das hat man sich in Kenia angeschaut und da sind die Erträge tatsächlich, haben sich verdoppelt dadurch. Das Problem immer oft ist, dass es mit hohen Kosten verbunden ist und diese Kosten einfach den Nutzen übersteigen, dass es sich oft einfach noch nicht lohnt, diese Techniken einzusetzen. Es gibt Strategien, aber auch bei allen diesen Strategien, die man hat, wo man wirklich schnell Erfolge erzielen kann, da gibt es immer ein Limit. Wie gesagt, wenn es irgendwann über 40 Grad hat, dann ist vorbei, da wächst einfach nichts mehr. Also man kann sich anpassen, man kann Strategien entwickeln, die funktionieren auch, aber sie haben alle immer ein Limit.
Ja, also wir verfolgen ja diese Anpassungsmaßnahmen auch hier, direkt im Oberrheingebiet, aber auch in der Vorderpfalz. Und da sind natürlich die Landwirte auch schon drauf und dran, eine Mediterranisierung durchzuführen. Es gibt im Kaiserstuhl die ersten Lavendelfelder. Und es gibt dort, was Sie vorhin das auch erwähnt hatten, Herr Etter, mit Ihrer Baumkultur, mit den Oliven. Das gibt es mittlerweile auch im Kaiserstuhlgebiet und auch schon im Moselgebiet. Also natürlich reagieren die Landwirte, Landwirtinnen drauf, die ja dieses System schon seit Generationen kennen und natürlich auch davon abhängig sind, auch ökonomisch abhängig sind und sehr sensibel auf diese Veränderungen reagieren. Oder die ganzen Winzer, die setzen um, obwohl es natürlich keine einjährigen Pflanzen sind. Das heißt, die bauen jetzt zum Teil Merlot, Cabernet Sauvignon an. Also Trauben, die auch auf dem Weltmarkt eine größere Rolle spielen, während die regionalen Sorten wie ein Ruländer oder auch selbst ein Riesling unter Druck kommt, weil er nicht mehr die Säure zur Verfügung hat, weil es einfach zu warm geworden ist. Trotzdem nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil es geht ja auch um Kulturlandschaften und Sie haben das ja auch schön so rein moderiert. Wir müssen uns auch nochmal den Blick vergegenwärtigen, wie Mitteleuropa ausgesehen hat und gerade auch der Südwesten. Wir sehen ja immer jetzt mittlerweile das Oberrheingebiet als die Region, die besonders stark erwärmt ist, schon auch über den 1,5 Grad, by the way, die uns durch die Pariser Klimaziele 2015 praktisch als Benchmark vorgegeben sind, durch die Dürren dann noch weiter. Aber es war mal eine deutlich kühlere und feuchtere Landschaft. Also Wasser war lange Zeit im 19. Jahrhundert so etwas wie der innere Feind, den man möglichst schnell rausbringen musste, den man besiegen musste. Und da gehört die Thulasche Rheinkorrektur ab Anfang des 19. Jahrhunderts dazu. Wenn man diese frühen Berichte liest, was wir ja machen im Kontext der historischen Klimatologie, dann sind das sehr nasse, feuchte, auch durch die kleine Eiszeit, durch Klimaschwankungen bedingte Landschaften gewesen, bei denen das Wasser möglichst schnell rausgeleitet wurde. Die Begradigung der Flüsse, erstmal der Hauptflüsse, der Rhein, aber auch der Nebenflüsse, der ganzen Tributäre, Das war ein Ziel und das hat dazu geführt, dass das Wasser schneller weggeht. Dadurch ist auch die Verdunstung, die Verdunstungskühle reduziert. Und heute geht man zum Teil schon wieder den Schritt zurück und sagt, wir brauchen nicht nur die Schwammlandschaft, die aus anderen Gründen, um halt Wasser zurückzuhalten, gerade bei Starkregenereignissen, wir brauchen auch Schwammlandschaften, wir brauchen auch wieder Schwammwälder. Man muss sich vorstellen, man hat in den Wäldern lange Zeit auch Drainagen eingebaut entlang der Wegesysteme. Heute nimmt man die raus, baut Rigolen ein, führt das Wasser wieder in die Fläche hinein und das Gleiche gilt insgesamt auch für die Landschaften und gerade auch für die Bereiche, auf denen halt Landwirtschaft betrieben wird. Wir haben einen enormen Verlust an Feuchtgebieten, an Mooren, die weite Teile Mitteleuropas ausgemacht haben. Natürlich aus Gründen der Ernährungssicherung, der in Anführungszeichen Urbarmachung. Aber das muss sich einfach nochmal vor Augen führen. Also wir haben nicht nur den klimatologischen Anteil, der sich geändert hat und weiter ändern wird und zuschärfen wird, was die Temperaturen angeht, sondern wir haben eben auch diesen kulturhistorischen Impetus, dass wir diese komplette Situation verändert haben. Weniger Feuchte, Abführen von Niederschlag, so schnell es geht, rein in die Drainage, rein in die Kanalisation, raus und möglichst schnell zum Meer durchführen. Das ist so der zweite Faktor, den man auch mitdenken muss hier in Mitteleuropa.
Ja, das ist sehr spannend, Herr Glaser. Jetzt sind Sie schon in die Richtung abgebogen, deswegen folge ich Ihnen da gerne hin, nämlich in die Geschichte des Klimas. Da hatten Sie ja schon viel dazu publiziert auch und eben auch zu den Folgen von Dürren. Danach würde ich Sie schon noch mal gerne fragen, weil in Mitteleuropa gab es ja in der Vergangenheit doch auch mal Dürrephasen, kürzere. Wie haben die sich denn auf die Gesellschaften ausgewirkt?
Also wir hatten tatsächlich, und ich bringe das auch in meiner gerade fertigen Publikation Klimadämmerung, die beim Springer Verlag Ende des Jahres erscheinen wird, auf den Punkt. Wir hatten natürlich immer auch schon Dürren gehabt. Das waren Einzeljahre. Also sogar auch Sequenzen, so wie 1834, 35, 36, auch 3 Jahre hintereinander. Oder dann schon wieder 1857, 58, 59. Wobei nur 2, nämlich 1834 und 1859, tatsächlich auch die gleiche Hitze hatten wie die moderne Sequenz von 2018 fortfolgende. Es waren zunächst einmal die gleichen Wirkpfade, die wir auch schon hier umrissen haben. Also Niederschlagsdefizit, reduzierter Oberflächenabfluss. Wir haben dann Bodenwasserdefizit, dann beginnen die Pflanzen unter Stress zu kommen. Wir haben welke Pflanzen, die Ackerpflanzen. Die Menschen beginnen darüber zu schreiben. Sie sehen, dass sich ökologisch einiges tut, dass die kleineren Bäche versiegen, dass die Feuchtgebiete zurückgehen. Dann kommt es zu Waldbränden, es kommt zu kleineren Staubstürmen, gerade auch hier im Südwesten. Und dann geht es weiter, dass dann die größeren Flüsse wie der Main oder auch Teile vom Rhein durchgewartet werden können. Und wir haben sinkende Grundwasserspiegel, was die Menschen über die sinkenden Brunnenstände mitbekommen haben. Und dann kommen die Folgewirkungen, die natürlich in der historischen Zeit dramatischer waren. Jede von diesen, ich sag mal, Dürren, die zu Ernteertragseinbußen geführt hat, hat sofort eine Preissteigerung zur Folge gehabt. Und darauf haben dann vor allen Dingen die Armen nicht mehr reagieren können und denen blieb im 19. Jahrhundert vor allem ein Ventil, sie sind ausgewandert. Also wir haben nach solchen Dürresequenzen immer auch maximal in der Auswanderung, auch wenn natürlich die Auswanderung gerade nach Nordamerika immer auch noch ein ganzes Bündel anderer Faktoren hatte, religiöse Gründe, politische Gründe und so weiter. Aber das ist ganz klar ein Taktgefüge, weil die Gesellschaft einfach insgesamt vulnerabel war. Dann gab es hygienische Mängel, es konnte nicht mehr gewaschen werden und es ist dann zum Beispiel Cholera ausgebrochen. In den genannten Sequenzen 1830er, 1850er Jahre haben wir enorme Cholera-Epidemien mit Massengräbern. Also man kann sich das nicht dramatisch genug vorstellen, weil die Gesellschaften halt deutlich weniger resilient waren oder andersrum eben viel vulnerabler waren. Also eine Kaskade des Schreckens, die immer auf diese Dürren gefolgt ist, was wir heute natürlich völlig anders puffern können. Wir haben es ja schon jetzt mehrfach gesagt gehabt. Mhm. Es gibt natürlich auch jetzt wieder Reduktion um 30-40% von Getreide in den 2018, 19, 20er Jahren. Das ist für uns eher ein finanzielles Problem oder zunächst mal ein wirtschaftliches Problem für die Landwirtinnen und Landwirtinnen. Und die werden in der Regel kompensiert durch Zuschüsse aus der öffentlichen Hand, sprich von den Steuerzahlenden. Das Gleiche gilt für die Forstwirtschaft. Und wir als Endverbraucher merken ganz wenig Ausschläge nur, mit Ausnahme der schon erwähnten Kaffee und vielleicht anderen spezielleren Produkten. Aber so in der breiten Grundversorgung, in der Nahrungsversorgung taucht dieses Phänomen bei uns nicht auf. Anders beim arabischen Frühling vor wenigen Jahren, als die Brotpreise ein wesentlicher Treiber waren. Und bei uns liegt es daran, dass man halt auf dem globalen Markt mit den entsprechenden Geldern einkaufen kann und diese globalen Beschaffungsmärkte sich ja auch entsprechend ausgleichen und auswirken.
Vielleicht kein schlechtes Schlusswort. Das war das SWR Kulturforum. Wassermangel. Wie Dürren das Land verändern. Ich bedanke mich bei den Gästen. Professor Dr. Petra Döll, Hydrologin, Universität Frankfurt. Daniel Etter, Fotojournalist und Autor. Professor Dr. Rüdiger Glaser, Geograf, Universität Freiburg. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.